Ja, meine Frau und ich freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen. Und das Thema heißt heute, was wir alles wissen. Aber bevor wir mit dem Bibeltext anfangen, der im 2. Korintherbrief steht, einige grundsätzliche Gedanken zum heutigen Tag. Heute ist der Volkstrauertag. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Das Volk trauert ja nicht mehr. Bei dem schönen Wetter fährt man lieber in die Natur. Oder macht und dann nimmt andere Dinge. Aber dieser Tag ist ja eingerichtet worden, ein Gedenktag, wo wir einen Augenblick einmal innehalten. Und zwar, dieser Gedenktag richtet sich an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft. Und dass wir einen Augenblick mal überlegen, was da in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit geschehen ist. Der letzte Krieg, wissen wir, hat unvorstellbares Leid gebracht. Unvorstellbar viele Werte wurden vernichtet. Man schätzt über 50 Millionen Tote hat dieser Krieg gebracht. Das Leid, was geschehen ist, ist unvorstellbar. Es ist nicht zum Aushalten. Allein Russland hat 27 Millionen Tote zu beklagen von den 50 Millionen. In jeder russischen Familie gibt es mindestens einen, der dem Krieg zum Opfer fiel. In Russland heißt deshalb dieser Krieg der große vaterländische Krieg. Er ist den Russen auf die Seele gebrannt. Nur in Deutschland, da geht man schnell zur Tagesordnung über. Und dieser Krieg hat ja auch eine Vorgeschichte. Einige kurze Worte. In Deutschland gab es in der Zeit 6 Vernichtungslager. Vernichtungslager, das waren die Läger, die außerhalb des Deutschen Reiches waren. Sobibor, Treblinka, Auschwitz. Da wurden systematisch Menschen industriemäßig getötet und umgebracht. Vergast und verbrannt. Nach Produktionszahlen. Man muss sich diese Ungeheuerlichkeit, diese dämonische Macht mal vorstellen. 6 Vernichtungslager, 36 Konzentrationslager gab es in Deutschland. 4 Konzentrationslager gab es in Belgien, Österreich, Polen, Tschechien, Italien. Dann gab es sogenannte 8 Tötungsanstalten. Das waren Schlösser mit schönen Namen. Da wurden Menschen systematisch gequält, medizinisch gequält und getötet. Behinderte, Kranke, Alte, experimentiert. Die Tränen und das Elend, ja, und die Schmerzen, sie sind nicht zum Aushalten. Ich sage das Wort bewusst, da kommen wir gleich noch drauf. Dann gab es 20 sonstige Konzentrationslager, 36 NS-Umerziehungslager, Arbeitslager. Das Grauen war so schlimm. Und jetzt das Bild mal bitte von der Technik. Das hat der Maler Edvard Munch versucht, in einem Bild mal darzustellen. Dieses Bild zeigt einen Menschen, der sich die Ohren zuhält. Und das, was er empfindet, das ist so grausam, so schlimm, so abscheulich. Und im Hintergrund, da sehen wir 2 Gestalten, die gehen spazieren. Und dann dahinter noch 2 Boote, die ihre Freizeit genießen. Und diese Wellen, diese roten Wellen am Himmel, alles ist wie eine Welle, umschließt ihn. Und sein Gesicht sieht gar nicht aus wie ein Gesicht, sondern eher wie ein Totenschädel. Edvard Munch hat dieses Bild gemalt zwischen 1893 und 1910, also er konnte die beiden Kriege ja noch gar nicht wissen. Aber dieses Bild symbolisiert auf eine erstaunliche Weise, was uns Menschen treibt und ausmacht. Nämlich da oben steht Angst, Sterben, Schmerzen, Not, Verzweiflung, Einsamkeit, Scheitern, Krieg, Verderben, Verlust, Trauer, Tränen, Abschied, Schuld, Lüge, Versagen. Alles das macht uns Mensch aus. Und deshalb dieses Bild, das teuerste Gemälde der Welt, 120 Millionen Dollar hat man dafür bezahlt. Also der Schrei ist das Erschrecken vor dem Bösen in uns. Seit dem Sündenfall ist das Böse in unsere menschliche Natur eingedrungen. Und nicht nur in unsere menschliche Natur, auch in die äußere Natur. Alles ist verdorben. Es gibt nichts Perfektes. Es gibt nicht den Stein des Weisen, den man gefunden hat. Und jetzt sagt, wir haben jetzt grünen Strom, oh, wir schonen die Umwelt. Nein, das hat auch wieder negative Folgen. Also, das Bild zeigt das Erschrecken und das Schlimme und das Dramatische, was den Menschen ausmacht. Seit dem Paradies wissen wir, der Mensch ist erlösungsbedürftig. Gott hat einen Heilsplan ersonnen. Den hat er ausgeführt durch die Geschichte der Völker. Der Höhepunkt ist die Offenbarung Jesu Christi, Johannes 1. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Licht scheint in der Finsternis. Und das ist die Finsternis. Jetzt können wir das Bild wieder wegmachen. Die Technik hat gehört. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das ist die große Dramatik. Und mitten in diesem Sterben, in diesem Vergehen, in dieser Hoffnungslosigkeit, Krankheit, Alter und alles, was uns ja auch betrifft, auch mich, natürlich jeden von uns, alles das, ja, ruft nach Hilfe. Und da lesen wir auch im Worte Gottes, im Johannes-Evangelium, ich finde diesen Ausspruch von dem Herrn Jesus so schön, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Das heißt, am Ende triumphiert das Leben und nicht das Sterben. Der auferstandene Christus ist das Muster und Urbild aller Auferstehung. Das dürfen wir heute an dem Volkstrauertag uns so zurufen. Und jetzt, was wissen wir denn? Da wollen wir mal die Verse lesen aus dem 2. Korintherbrief. Zunächst mal aus Kapitel 4. Ich lese sie vor nach der Elberfelder Übersetzung. 2. Korinther 4 ab Vers 14. Da schreibt Paulus an die Korinther, denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch der äußere Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt eine über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich und das Unsichtbare aber ewig. Jetzt das 5. Kapitel. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau oder einen Leib von Gott haben. Ein nicht mit Händen gemachtes, sondern ein ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesen jetzt seufzen wir und sehnen uns danach, mit der Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, insofern wir ja bekleidet und nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, also nicht sterben, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes, dass wir, während wir einheimisch im Leib, vor dem Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch den Glauben, nicht im Schauen. Wir sind aber guten Mutes, möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch bei dem Herrn sein. Deswegen setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Untaugliches. Soweit diese Verse. Ja, was wissen wir denn? Paulus schreibt an diese Korinther. Die Korinther haben viele Fragen gestellt. In der Gemeinde ging es drunter und drüber. Nicht? Das wissen wir aus dem ersten Korintherbrief. Und Paulus wird nicht müde, ihnen die rechte Antwort aus der Schrift und das, was ihm der Herr offenbart hat, zu geben. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch unsere sterblichen Leiber auferwecken wird. Das wissen wir. Das ist Gewissheit. Das ist die Steigerung des Glaubens. Glauben und dann die Gewissheit des Glaubens. Und das beruht nicht nur so auf so eine vage Vermutung, sondern wir haben es schwarz auf weiß. Gott offenbart sich uns durch sein Wort. Und sein Wort ist wahr und hat sich als wahr erwiesen und bewiesen. Paulus sagt gewissermaßen, wir haben eine unverlierbare Zukunft, die wir an Jesus glauben. Da kann uns manches genommen werden, an Gesundheit, an Kraft. Da werden wir alt und älter und kommen viele Beschwernisse. Aber wir haben etwas, was wir nicht verlieren. Diese Gewissheit. Denn wir wissen. Paulus bezieht das hier jetzt ganz aktuell auf die Korinther. Und er sagt, Gott wird es eines Tages so führen, dass die Korinther, oder dass er mit den Korinthern wie in einem Siegeszug, sie werden vor ihm hingestellt. Sie werden also mit ihm den Siegespreis empfangen. Deshalb kann auch Paulus sagen, deshalb ermatten wir nicht. Wenn auch der äußere Mensch verfällt, wird der innere doch Tag für Tag erneuert. Das müssen wir erklären. Der äußere Mensch, ja, wir unterliegen dem Altwerden, den Beschwernissen. Die Knie tun weh, der Rücken tut weh. Manches kann man noch mit behandeln und kann man noch lindern, aber der menschliche Körper ist wie ein Zelt, da kommen wir gleich drauf, was abgebaut wird. Das ist der Weg, den uns Gott gewiesen hat. Deshalb ermatten wir nicht, wenn auch der äußere Mensch verfällt. Und jetzt sagt er, der innere wird doch Tag für Tag erneuert. Der geistliche Mensch, das, was uns Gott als Anzahlung gegeben hat, den Heiligen Geist. Da können wir noch so alt werden, wir lernen doch dazu. Sein Wort ist die unerschöpfliche Quelle, wo wir auftanken können. Sein Wort will uns stark machen. Deshalb haben wir dieses Zweifache, denn wir wissen. Und ein Zweifaches, deshalb haben wir guten Mut. Kommen wir auch noch gleich darauf. Natürlich sind, wie bei Paulus, Verfolgung, Strapazen und Leiden gehen nicht spurlos an ihm vorbei. Da leidet er drunter, natürlich. Und da kommt noch Verzagtheit und Müdigkeit und manche Zweifel schleichen sich auch bei ihm ein. Und dann gebraucht er ein schönes Bild. Wir alle kennen ja solch eine Waage, nicht? Diese Waage hat ja eine Hebelwirkung. Und dann sagt er, das, was uns an Verfolgung widerfährt, das ist das Schwere. Das drückt uns herunter. Verfolgung, Leiden, Krankheit, ausgegrenzt sein. Nein, sagt er, das ist gar nicht schwer. Lies nochmal den Vers vor. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns eine über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Also er sagt, die Drangsal, das, was wir Menschen durchmachen, Krankheit, Zweifel, Verfolgung, das angeblich so schwer wie ich, das ist in Wirklichkeit leicht. Warum? Es ist zeitlich, es vergeht doch. Aber was wichtig ist, die ewige Herrlichkeit, die Gemeinschaft bei Gott, die zählt. Das ist das, was auf uns zukommt. Ihr Lieben, das Beste kommt noch. müssen wir mal in Offenbarung lesen, die neue Stadt Jerusalem, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut, die 12 Perlentore. Wenn wir das lesen, da kommt man ins Schwärmen. Eine andere Dimension von göttlicher Schönheit kommt auf uns zu. Paulus sagte, er war ja entrückt in dem Himmel. Er gebraucht so eine Metapher, der kennt jemand. Er war entrückt in den dritten Himmel und was sah er da? Er sah und er hörte unaussprechliche Worte, die nicht ein Mensch aussprechen darf, die es nicht geziemt. Also göttliche Worte in einer anderen Dimension, voller Schönheit, Klarheit, Göttlichkeit. Können wir uns gar nicht vorstellen. Uns fehlt das Verständnis dafür. Aber ab und zu in der Bibel kommen so Lichtblicke, wird uns das aufgezeigt. Also diese Hebelwirkung zeigt Paulus auf. Wir müssen nicht verzagt sein. Wir müssen nicht durch Krankheit und Not und Einsamkeit, das soll uns nicht niederdrücken, sondern die Hebelwirkung ist anders. Das ist nur wenig. Was uns emporhebt, ist die Gewissheit des Heils, dass Jesus mein Heiland ist und dass ich ihn einmal sehen werde, wie er ist. Und dass dieser Glaube natürlich hier in der Anfechtung ist. Hier haben wir ja noch einen Konkurrenten, den Satan, den Diabolus, der uns ja schwächen möchte im Glauben. Also, wir haben ein ewiges Gewicht und Übergewicht an Herrlichkeit. Deshalb kann auch Paulus sagen, bei all dem Thema, was er hier ja behandelt, vom Leiden und Sterben, nicht? Sind da Themen, die uns ja nicht gefallen, die auch gerne verschwiegen werden. Man beschäftigt sich lieber mit anderen Themen, aber das ist wichtig. Da sagt Paulus, vor uns liegt eine wunderbare Herrlichkeit. Wir müssen durch das Tor des Sterbens gehen, ja, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber die Leiden der Jetztzeit sind nicht wert, gemessen zu werden an der ewigen Herrlichkeit, die auf dich und auf dich und auf dich wartet. Das ist das Wunderbare. Und diesen Blick dürfen wir nicht verlieren. Auch wenn der innere Mensch, haben wir gerade gehört, verfällt. Sorgen, Not, Probleme, Einsamkeit, vieles Dinge auf uns zukommen. Die Leiden der Jetztzeit sind nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Man kann auch ein anderes Bild gebrauchen. Die Bibel gebraucht ja viele schöne Bilder. Wie eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, die hat Schmerzen und das sind Schreie und der Schweiß bricht aus. Aber wenn das Kind da ist, ist aller Schmerz vergessen. Dann freut man sich über das Kind und dann ist nur noch das Kind das Thema, nicht die Schmerzen. Ich habe noch nie eine Frau gehört, die nur von ihren Schmerzen gesprochen hat und nicht von dem Kind. Nein, das Kind, das Neue, das Himmlische, die Herrlichkeit ist das Thema. Das bei Gott sein ist das große Thema. Der Kreis schließt sich dann. Und jetzt kommen wir zu unserem Predigtext, den eigentlichen Haupttext, 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Nicht einen von Menschen gemachten Bau, sondern ein ewiges in den Himmel. Das ist ein kurzer Text. Kann man behalten, auswendig lernen. Paulus gebraucht hier dieses Wort von dem menschlichen Leib als Zelt. Er war ja Pharisäer, er war ja also Theologe und um seine missionarische Tätigkeit zu finanzieren, war er Zeltmacher. Er kannte sich also aus mit Zelten. Und das Zelt ist ja das Synonym für Provisorium. Wenn unsere Kinder mal im Garten zelten, 2 Tage bei schönem Wetter, dann ist das nicht der Normalzustand, sondern das ist es mal außergewöhnlich. Ne? Aber das ist nicht, so ist unser Leib auch, ist ein Provisorium. Und damals lebten sehr viele Nomaden. Die zogen immer von dann nach dann, und dann wurde das Zelt aufgeschlagen, da blieb man mit den Herden eine Weile und dann zog man wieder weiter, das Zelt wurde abgebrochen. So vergleicht Paulus auch unser Leib mit einem Zelt, einem Provisorium. In Hebräer 10, steht ein wunderbarer Vers. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Nochmal, diese volle Gewissheit des Glaubens dürfen wir hinzutreten zum Thron der Gnade durch Jesus. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde, aller Schuld. Gott sieht uns durch seinen Sohn, Jesus Christus. Da sieht er uns vollkommen, makellos, ohne Runzeln, ohne irgendwelche Dinge. So lesen wir das im Epheserbrief. Dieser alte Leib wird vergehen. Paulus sagt, was immer der Tod uns oder was immer der Tod zerstören mag oder von uns nehmen will. Alles das, wir haben weit Besseres. Und jetzt kommt's auf die Satzstellung genau an. Wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Wenn wir sterben, gibt's keinen Seelenschlaf oder ein so, nicht irgendwo, ne? Wo sind die Toten dann? Ja, nein, wir haben diesen Leib. Er ist bereits von Gott. Von Gott ist auch nicht ganz korrekt. In der Fußnote steht ein besonderes Wort. Dieser neue Leib ist aus Gott. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ob etwas von jemand kommt oder ob etwas aus ihm kommt. Aus ihm kommt heißt also aus seinem Wesen. Es ist ein Stückchen seiner Persönlichkeit. Also der neue Leib des Christus, des Auferstandenen, kommt aus Gott und ist für die bereitet, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Ganz einfach. Jetzt ist unser Körper, unser Leib, unser Zelt gezeichnet durch Alter, Krankheit, Vergänglichkeit. Jesus sagt in Johannes 14, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Gibt es keine Wohnungsnot. In Großstädten ist Wohnungsnot. Hamburg, Berlin, nicht? München, ganz schlimm. Oder auf Sylt sind nur noch die Reichen und die Superreichen. Und die Leute, die sie bedienen, die müssen dann aufs Festland wohnen. Und haben den ganzen Stress der Pendelei. Nein, wir haben eine Wohnung, ein Bau von Gott. Und Jesus sagt, ich bin hingegangen und bereite alles vor. Er ist der Wegbereiter. Vorhin Kapitel 14, da kommen wir noch dazu. Aber damit wir auf dem Weg hin zu der Erfüllung dieses Wortes schon eine kleine Anzahlung bekommen, spricht die Bibel von einer Anzahlung, ein Unterpfand. Gott hat uns eine Anzahlung gegeben. Kennen wir ja Anzahlung, nicht? Wenn wir etwas anzahlen, dann sagen wir so, also ich gebe schon mal einen kleinen Vorschuss, nicht? Aber das gehört mir jetzt, nicht weiterverkaufen, keinem anderen geben. Das ist eine Anzahlung, ein Unterpfand. Gott hat uns den Unterpfand, die Anzahlung des Heiligen Geistes gegeben, seit Pfingsten. Dieser Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. So sagt es der Römerbrief. Ganz wunderbare Worte. Müssen wir so festhalten. Also für mich sind diese Bibelworte wie ein Geländer. Ich vergleiche es immer mit einem Geländer. Wenn ich da oben raufgehe, die Wendeltreppe, halte ich mich am Geländer fest. Das Geländer sind die Bibelverse. Gottes Wort ist dieses Geländer. Da halte ich mich fest. Wenn wir alt und gebrechlich werden und wenn es nicht mehr so geht, dann haben wir immer diese Bibelverse. Und was wir als Jugendliche und als Kinder in der Sonntagsschule gelernt haben, das ist auf unserer Seele gebrannt. Das können wir nicht mehr vergessen. Und wenn die Gefahr besteht, dass wir es vergessen, dann müssen wir es nachlesen. Ganz einfach. Wunderbare Worte. Also, was immer der Tod uns scheinbar reißen und wegnehmen kann, bekommen wir von Gott, aus Gott, einen neuen Herrlichkeitsleib, einen geistlichen Leib, sagt Paulus in 1. Korinther 15. Es wird gesät verweslich, es wird auferstehen unverweslich. Für uns nicht vorstellbar. Und auch da gibt uns die Bibel immer wieder eine Hilfe, eine Glaubenshilfe. Schaut auf den auferstandenen Herrn. Er ist gestorben, wurde begraben und ist auferstanden. Und er konnte durch geschlossene Türen gehen. Er konnte essen, aber er musste nicht essen. Und er erschien 500 Brüdern auf einmal, offenbarte er sich. Das ist der Prototyp. So wird der Auferstehungsleib der Gläubigen sein. Wir haben einen Bau von Gott. Es gibt keinen Seelenschlaf, genau. Das haben wir. Der Jesus sagt dem Stecher am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Manche haben versucht, das so, die liberale Theologie, das so ein bisschen umzudeuten. Haben gesagt, Jesus sagt, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Eine Verfälschung, nein. Jesus sagt, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und wenn der Herr Jesus das sagt, dann hält er das auch. Aber wir müssen immer verstehen, es ist eine andere Dimension. Unser Denken und unser Fühlen besteht immer aus Anfang und Ende. Aber bei Gott gibt es kein Anfang und Ende. Bei Gott ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichermaßen. Das verstehen wir nicht, können wir auch nicht verstehen, weil wir ja irdisch sind, weil wir vergänglich sind. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja, jetzt hören wir diese Botschaft und sagen, naja, lieber Bruder Arnold, du kannst ja viel erzählen und trotzdem, nicht, mein Rücken tut mir weh und ich habe so manche Probleme mit meiner Gesundheit, ich bin einsam und alleine und ja, mancher junger Mensch hat Zukunftsangst, wie werde ich mein Abitur schaffen und meine beruflichen Sorgen und Nöte. Ihr Lieben, das alles, das bleibt uns nicht erspart. Nein, das bleibt uns nicht erspart. Aber Gott hat flankierende Hilfen gegeben. Er hat uns sein Wort gegeben. Er sagt, schaut auf das Ziel. Ich muss gestehen, ich gucke auch mal gerne immer, ich bin auch ein sehr problembewusster Mensch, ich gucke auch gerne auf Probleme. Und ich muss lernen, nicht nur auf Probleme zu gucken, sondern auf die Lösungen schauen und auf das Ziel. Das Ziel des Glaubens ist die Errettung unserer Seelen. Das ist das Ziel, das eines Tages bei Gott sein, in Christus sein. Dann sehen wir den, der uns geliebt hat, von Anfang an geliebt hat. Und dann verstehen wir auch, was der Epheserbrief uns mitteilt im ersten Kapitel. Dass die, die an Christus glauben, von ihm vor Grundlegung der Welt schon heilig und tadellos von ihm gemacht wurden. Kann man nicht verstehen. Nein, brauchen wir nicht verstehen. Wir leben ja im Glauben, nicht im Schauen. Also vor Grundlegung der Welt warst du schon ein Gedanke im Heilsplan Gottes. Das ist gewaltig. Das Wort Gottes eröffnet uns hier Dimensionen und Größenordnungen. Ja, an anderer Stelle heißt es, in der Engel hineinzuschauen begehren. An vielen Stellen der Bibel lesen wir von der großen Liebe Gottes. Ein Bild von dem verlorenen Sohn zum Beispiel. Das ist ein Bild der Verlorenheit des Menschen. Des Schuldigwerden. Wir werden schuldig und sind schuldig. Und werden immer schuldig bleiben. Aber wir sind durch Christus, durch sein vergossenes Blut, begnadigte Sünder. Wie sagte mal auch ein lieber Christ, ah ja, eines Tages werden wir den alten paradiesischen Zustand, wird Jesus wiederherstellen. Nee, den alten paradiesischen Zustand wird Jesus nicht wiederherstellen, der ist alt. Jesus hat etwas völlig Neues gemacht. Er hat aus begnadigten Sündern Kinder Gottes gemacht, Anbeter Gottes. Das hat eine ganz andere Qualität wie der alte paradiesische Zustand. Und Gott wird unter ihnen wohnen, ihr Gott. Und er wird jede Träne abwischen. Ihr Lieben, das ist die Perspektive, die uns hier vermittelt wird. Auch an einem Volkstrauertag oder Totensonntag oder wie die Feiertage alle heißen mögen. Aber Paulus gesteht auch, ja, wir leben jetzt noch in diesem Leib mit seinen Vergänglichkeiten, mit seinen Macken und mit seinen Beeinträchtigungen. Und er sagt, wir sehnen uns danach, lieber von dem neuen Leib überkleidet zu werden, damit das Sterbliche nicht sichtbar wird. Oder wie Elia entrückt wurde, oder Henoch, nicht, wurde entrückt. Elia stieg in den feurigen Wagen und war nicht mehr gesehen. Ja, das wäre natürlich toll, nicht? Aber das ist uns eigentlich nicht verheißen. Aber wir sehnen uns danach, überkleidet zu werden. Ja, und dann hatte ich schon erwähnt, dann kommt die Vorleistung Gottes, der uns das Unterpfand seines Geistes gegeben hat. Und der Geist, sein Geist zeugt mit unserem Geist, was bezeugt er? Dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben, Miterben Jesu Christi. Das ist das, was Gott uns so geadelt hat. Und dahinter steht die Retterliebe unseres Gottes. Er liebt uns mit großer Liebe. In den kleinen Propheten, das ist an einer Stelle, ich glaube, ich komme auf den Propheten jetzt nicht, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Oder er hat Gefallen an der Gnade. Könnt ihr sagen, Gott hat Freude an der Gnade. Gott ist ein freundlicher Gott. Er überlegt, wie er dir Gutes tun kann. Wie er dich tragen kann, bis du eines Tages bei ihm bist. Solch einen Gott haben wir. Solch einen liebevollen Gott, der uns seinen Sohn gegeben hat und seinen Geist gegeben hat als Anzahlung. Und dieser Geist will uns immer wieder erinnern, was du bist. Durch Jesus, nicht durch den eigenen Verdienst. Paulus verwendet ja in dem Abschnitt zweimal das Wort, deshalb sind wir guten Mutes. Eigentlich ein seltsamer Ausdruck. Er spricht vom Leiden und Sterben und von den Beschwernissen des Lebens und dann plötzlich sagt er, deshalb sind wir guten Mutes. Er bleibt ja nicht dabei stehen bei den Beschwernissen des Lebens. Er bleibt nicht stehen bei dem Tod und bei den Schmerzen, bei dem Versagen, bei der Angst, die wir ja alle haben. Uns treibt immer die Angst um. Ja, ja. Hiob sagt, der Mensch lebt nur eine kurze Zeit und ist voller Unruhe. So sind wir. Das möchten wir nicht, aber wir sind so. Und deshalb brauchen wir dieses Wort, diesen Zuspruch. Deshalb sind wir guten Mutes. Ich möchte, so sagt Paulus, auch lieber ausheimisch sein, also von diesem Leib weg, und einheimisch mit dem neuen Leib bei Christus zu sein. Aber es ist noch nicht so weit. Aber dieser Tag wird eines Tages kommen. Und dann tröstet er die Korinther. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Für uns hört es jetzt immer unangenehm an, Richterstuhl und überhaupt Gericht, wenn wir schon was mit dem Richter oder mit dem Gericht zu tun haben. Aber hier ist das Preisgericht gemeint. Jeder empfängt das, was er gewirkt hat im Leben, sei es Gutes oder Untaugliches. Du hast nicht umsonst dich für Jesus eingesetzt. Du hast es nicht umsonst getan. Natürlich hast du es für dich getan, aus Liebe zu Jesus. Aber die letzte Belohnung kommt von Gott. Jesus wird nicht eines Tages sagen, Dankeschön, dass du ja das und das getan hast in der Gemeinde und die Leute besucht hast. Das wird er nicht sagen. Nein. Die Bibel spricht nicht von göttlichem Dank. Die Bibel spricht von göttlichem Lohn. Das ist. Und das soll uns ermutigen. Deshalb sind wir guten Mutes. Dürfen wir zuversichtlich sein, auch wenn der alte Mensch verfällt, der innere, der geistliche Mensch wird täglich erneuert. Gott hat uns eine Anzahlung gegeben durch deinen guten Heiligen Geist, der uns bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist und dass du diese Gotteskindschaft auch nicht verlierst, auch wenn du dir manchmal schlechte Gedanken machst oder dich vielleicht auch irgendwie schuldig fühlst. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Ich komme zum Schluss. Wir versuchen das so in drei kurzen Punkten zusammenzufassen. Jesus schenkt dir Gewissheit des ewigen Lebens. Das halte fest in deinem Herzen. Gerade in schweren Zeiten, in stürmischen Zeiten, wenn Zweifel drohen, halte das Wort fest. Zweitens, das neue Leben, der neue Auferstehungsleib ist da bei Gott. Er kommt nicht von Gott, er kommt aus Gott. Er hat göttlichen Ursprungs, nicht mit Händen gemacht, sondern aus Gott. Und das Dritte, ein zweifaches Seufzen folgt dir, ein zweifaches. Deshalb können wir guten Mutes sein. Der auferstandene Christus, ich wiederhole das nochmal, ist das Muster und Urbild aller Auferstehung. Und deshalb können wir zuversichtlich sein. Auch wenn wir alt werden, wenn die Kräfte nachlassen, wenn Zweifel kommen, wenn wir einsam sind, wenn wir meinen, wir haben keinen, der uns versteht. Gott ist da und schau auf das Ziel. Das Ziel ist Jesus selbst. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich wünsche euch auf dem Weg zu ihm hin Gottes Segen. Amen.